Dann zum letzten Vortrag am heutigen Tag. Vielen Dank, dass trotzdem noch ein paar Leute gekommen sind. Ich habe vielleicht bei der Einladung ein wenig Neugier geschürt und ich hoffe, dass die dann auch bedient wird. Wem sagt denn die Abkürzung UDC-NTB was? Kleine Fangfrage. Okay, UDC, NTB und Timezone. Kurz zu mir. Mein Name ist Wolfgang Schricker. Ich bin als Service-Ingenieur für Netzwerkzeit bei einem großen Telekommunikationskonzern tätig. Und seit 1998 habe ich Kontakt mit Linux. Man sieht es damals mit dem Amiga-Kernel 1.0.2 und mache heute Gentoo und stellen wir manchmal selbst die Frage, kompilierst du noch oder arbeitest du schon? Hardware-Erfahrung ging über 8-Bit, über den Amiga und halt dann die Intel-Systeme bis zum Raspberry Pi. Habe ich heute einen dabei. Wenn es klappt, kann ich da kurz was vorführen. Und ich wohne in Bamberg, das ist in Oberfranken, Bayern. Und dort ist auch meine Arbeitsstätte. So, die Informationen, die ich anzubieten hätte, kommen aus den Ecken. Wo kommt eigentlich die Zeit her? Dumme Frage vielleicht, weil jeder, das ist wie bei der Bahn, jeder fährt Bahn und jeder weiß Bescheid. Und so ist bei der Uhrzeit auch, jeder hat eine Uhr, jeder weiß, wo es herkommt, jeder weiß, wie genau das ist, ob er es braucht oder nicht. Und wenn die Zeit bleibt, können wir am Schluss vielleicht auch noch was vorführen oder wenn es Interesse mehr zum Hintergrundinfos ist, ich frage dann mal kurz in der Runde und schauen wir mal, wo es hinführt. Zeit. Jetzt, das ist immer mal, ich mache solche Vorträge öfter, gerade so im industriellen Umfeld und das ist immer so die provokative Ansage, wenn ihr mal drüber fliegt über die drei Sätze. Solange es Menschen gibt, macht man sich Gedanken, was ist eigentlich Zeit? Keiner weiß es richtig. Die Physiker machen einen wissenschaftlichen Ansatz, die Literaten schreiben was drüber, die Verliebten sagen, es ist zu kurz. Und man sieht es an die drei Aussagen, so richtig weiß das keiner, aber irgendwas muss ja trotzdem dran sein, weil Sie sehen es bei mir oder ihr seht es bei mir, oben rechts in der Ecke auf meinem Desktop läuft eine Uhr mit. Und ich vermute, hier ist ein Laptop aufgekloppt, da auch oder auf Arbeit, hat wahrscheinlich jeder in Sichtweite oder wenn er sein Smartphone nimmt, wahrscheinlich spätestens darauf auch immer Uhrzeit. So, ob man daraus was macht, ob man pünktlich ist oder ob es einem unwichtig ist, also mir ist es wichtig genug, die Uhr ständig im Blick zu haben, oben rechts. Und für mich ist er tatsächlich sekundengenau wichtig. Deshalb läuft bei mir auch die Sekundenanzeige. Jetzt frage ich mal provokativ, wir hatten kein Windows, weil dort ist ja default immer nur Stunde und Minute. Bei wem läuft denn die Sekunde mit bei der Desktop-Anzeige? Dann würde ich mal vermuten, dass es uns auch wichtig ist, dass das stimmt, was dort steht. Und jetzt sind wir nämlich schon bei dem, wo ich damit täglich zu tun habe, dass diese Uhrzeit, die in unserem System unterwegs ist, speziell halt unter Linux hier in unserer Runde, ach, tatsächlich sekundengenau ist. Und es ist eine echte Herausforderung, weil man kann jetzt sagen, ja, ist vielleicht gar nicht so wichtig, weil jeder seine eigene Schmerzschwelle hat, wo es kritisch wird. Ne? Der eine sagt, ja, Minute hin und her, 2 Minuten, 5 Minuten, 15 Minuten akademische Genauigkeit oder wie man das nennt. Deshalb fange ich einmal ganz so an, um ein wenig ein Gefühl zu schaffen. Ist das überhaupt wichtig? Brauche ich als Linuxer irgendwie darüber was zu wissen? Ja, ich sage mal vorab, aus meiner Sicht ja. Wir könnten dann noch mal kurz diskutieren, ob es wirklich wichtig ist oder nicht. Aber ich habe mal hier noch drunter, es gibt ja nicht bloß die Uhr oben in der Ecke, es gibt ja auch die Dateimanager, die ja in der Regel auch die Dateiänderungszeiten anzeigen. Vielleicht am Vortrag vorher mit Backup. Da wird es schon interessant. Backup vom anderen Rechner. Ist das Backup wirklich von gestern? Oder ist die Datei heute älter wie die im Backup? Na, wenn die Uhrzeit nicht stimmt, wir sagen zwar immer, man kann das abschätzen, aber macht euch keiner Gedanken, je größer die Rechnerlandschaften werden, umso mehr Files sind unterwegs. Und dann muss man wirklich mal schauen, ist das einer neuer oder älter? Und das entscheidet man halt an der vielleicht letzten Änderungszeit. Ja. So, bei Logfiles wird es sowieso kritisch, weil da, ich habe jetzt mal hier mal Log hier links mal mit laufen. Wofür Effekt? Das kennt ja jeder. Bei mir der Zeitstempel, Moment, ich mache es auf ein größer, damit man das sehen kann, ist hier diese ISO 8601 Darstellung, also komplette Anzeige von Jahr, Monat, Tag, dann das T, um die Zeit abzutrennen. Und hinter dem Plus kommt der Abstand der Zeitzone. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Viele booten ihre Rechner wie installiert. Da wird oft bei der Installation abgefragt, deutsche Tastatur, deutsche Sprache. Und dann landet oft auch in der Systemeinstellung, dass man halt die deutsche Zeit drin hat. Also sprich, bei mir steht es oben rechts in der Ecke wieder mit dort. Wir haben derzeit die Central Europe Time, also Winterzeit. Und wenn dann noch das S mit drin ist, ZSET, Central Europe Summer Time, dann haben wir halt 2 Stunden drauf auf UTC. Und jetzt kommt das Wort UTC, ist nämlich die Weltzeit. Ja. Dass wir in Deutschland Winterzeit haben, weil wir in der Zeitzone 1 rechts sind auf dem Globus, deshalb haben wir immer 1 Stunde mehr wie UTC, haben wir immer. Und im Sommer haben wir 2 Stunden mehr wie UTC, weil die Sommerzeit dazu kommt. Das wäre bei dem Logfile oder bei dem Backup, was der Kollege vorhin erzählt hat, schon interessant. Ne? In der Nacht der Sommer- und Winterzeitumstellungen kommen mancher kleinere Firmen, manchmal auch mancher größere Firmen, extrem ins Schwimmen und vermeiden ängstlich, zwischen 2 und 3 Uhr was zu tun, was Backup heißt, was Change heißt oder was sonst was heißt, weil sie einfach Angst haben, dass die Systeme in einer Stunde, wo die Stunde nochmal kommt, ne? Um 3 stellt man die Uhr zurück auf 2 und alles passiert nochmal. Ja? Wenn da Backups losgehen um 2:30, gehen die nochmal los? Oder weiß das System, dass das schon mal 3 war? Ne? Also es ist nicht ohne. Klingt zwar noch lustig, weil hier geht es nur um Stundensprünge, aber auch eine Stunde hört halt mit der letzten Sekunde auf und fängt mit ihrer ersten Sekunde an. Und dann sind wir wieder bei der Sekundengenauigkeit. So, jetzt hat es gerutscht. Also wie gesagt, hier unten bei der Anzeige sekundengenau. Und die Anzeige der Zeitzone ist auch noch mit dabei. Damit man, wenn man eben Dateien oder Logs zwischenrechnen, austauscht oder vergleichen muss, man wirklich weiß, von wann ist es und wann ist was passiert. Und jetzt wird es wirklich spannend. Warum hole ich so weit aus? Wann ist was passiert, ist die zentrale Frage heute in der Security. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal einen Brief gekriegt hat, in dem stand, Sie hatten an dem und dem Tag um so und so viel Uhr diese bestimmte IP-Adresse und deshalb möchten wir 1.000 Euro von Ihnen, weil Sie über BitTorrent irgendwas runtergeladen haben. Das ist nicht einfach so geschrieben. Sie haben als Bürger das Recht, wenn Sie angeklagt werden, dass diese Anklage auf wahren Aussagen beruhen. Na? Also man kann nicht irgendwas erzählen und einen anderen in die Pfanne hauen wollen. Wenn die schreiben, sie haben die IP um 0.07 und 16 Sekunden gehabt, weil der Download da begonnen hat, könnten Sie Ihrem Verteidiger dazu bringen, mal nachprüfen zu lassen, wie der, der Sie beschuldigt, denn sicherstellt, dass es um der Uhrzeit wirklich so spät war. Und es schaffen tatsächlich Gutachter dann, die Klage wegzuwischen, weil das können manche gar nicht beweisen. Ne? Weil die sagen, ja, das hat unser System so ins Logfile reingeschrieben oder so. Und dann fragt er, woher wusste Ihr System denn, wie spät es ist? Das macht bei uns die IT. Ja, ist so. Ne? So, und dann fragen sie bei der IT nach und dann sagt er, dieser Rechner kriegt seine Uhrzeit von unserem Domain-Controller. Aha. Woher hat der Domain-Controller die Uhrzeit? Die hat der Techniker beim letzten Booten im BIOS eingestellt. Keiner weiß, was passiert ist. So, und dann, wer es von den älteren Kollegen noch kennt, früher haben sich die Admins ja gegenseitig begrüßt, boah, 365 Tage Uptime. Ne? Heute wird mir ja schon geschimpft, wann war dein letztes Kernel-Update? Ne? Na, macht man schon nicht mehr so oft. Aber es ist wirklich so, wenn man dann nicht hinterher ist, die Uhrzeit eines Systems immer richtig zu synchronisieren, dann nimmt er altes System, beim Booten die Uhrzeit mit hoch, läuft und im BIOS vergeht die Zeit ganz anders, weil da drin ist ein kleiner 90 Cent CMOS-Uhr eingelötet, die, wenn sie den nächsten Reboot machen, eine ganz andere Zeit mit hochbringt. Ne? Und dadurch kann es wirklich sein, dass ein langlaufender Rechner irgendeine Uhrzeit hat, beim Reboot wieder eine ganz andere mit hochbringt, weil in der CMOS-Uhr das inzwischen irgendwie spät war. Und dann die Datenbanken, die auf diesem Server vielleicht mitlaufen, eine ganz andere Systemzeit verwenden und ganz wirre Zeiten ablegen. Also wer da in dem Bereich mal unterwegs ist, vielleicht mal mit den Infos, die ich Ihnen heute noch mitgebe, mal drüber nachdenken, ob das durchgängig nachvollziehbar ist. Und wie man das macht, dafür jetzt ein paar Infos. Bei uns in der Bundesrepublik gibt es das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Das könnte man jetzt als Privatmann so machen, aber viele, die vielleicht auch beruflich mit Linux zu tun haben oder weil wir ja Linux machen, alles ein wenig genauer wissen wollen, wie es in unseren Systemen zugeht. Die Kollegen sagen eigentlich ja interessante Sachen, die eben auch für Großer sowieso, für Mittelständler, Kleinstbetriebe, Universitäten oder für mich als Privatmann ach Sinn machen. Ne? Und die Sachen in einem Grundschutzkatalog, der sich M5172 nennt, dass es bei zentraler Protokollierung eine sichere Zeitsynchronisation geben muss. Und damit ist gemeint, wenn man Logfiles, das ist ja bei mehr wie einem Rechner, also wenn man schon zwei hat, und vergleicht die Logfiles, nämlich den Hintergrund, dass wenn man Logfiles oder überhaupt Daten, die man miteinander vergleichen will, überhaupt auf einer einheitlichen gemeinsamen Zeitbasis erzeugt hat, um es auch vergleichen zu können. Und es wird jetzt ganz verrückt, wenn man mal an Big Data denkt, das sind ja so Schlagwörter in der Industrie oder Internet der Dinge, ne? Wenn jeder Sensor, der hier rundherum bei uns verteilt ist, Daten liefert, und wir sind das beste Beispiel, Standort freigegeben. Ja, wann war der Standort denn da oder da? Ne? Weil eine gewisse Reihenfolge setzt ja auch voraus, dass jemand das vergleicht, sagt, Sie waren zur gleichen Zeit wie der oder dort. Ne? Und unsere Ermittlungsbehörden, die machen zum Beispiel solche Sachen, wenn 15 Handys zur gleichen Zeit ausgehen, kommt bei Auswertungen, vielleicht wollten die da gerade, ohne ortbar zu sein, was tun. Ja? Und das heißt, die tun tatsächlich Daten, die in verschiedenen Funkzellen auftreten, also sprich abgespeichert werden, miteinander übereinanderlegen und vergleichen das. Ja? Also wenn verschiedene Funkzellen Handys verschwinden lassen, zum bestimmten Zeitpunkt, das lockt ja die zuständige IT dieser Funkzelle, dann wird an zentraler Stelle mal geschaut, wie viele Handys sind denn jetzt gleichzeitig ausgegangen? Ja. Und wenn dann, das ist gerade eine Sorge von unseren Kollegen von der Presse oder so, wenn im selben Moment kurz danach ein anderes Handy angeht, dann liegt zum Beispiel oft die Vermutung nahe, dass jemand sein Handy ausmacht und mit einem anderen jetzt sein Informant kontaktet. Ja. Also auch da wird urzeitlich sehr genau hingeguckt, wann passiert was. Ja. Und die IT verzeiht halt nichts. Ne? Und früher hat man vielleicht gesagt, eine Minute hin und her, ist halt alles in der Gigabit-Gesellschaft Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal überlegt hat, was in einer Sekunde an Daten durchrauscht. Auf einer, und wenn es eine 2000er DSL ist, eine 6000er DSL oder was auch immer. Ne? Und ob man das halt dann noch wichtig oder unwichtig für den Tag oder für den Zeitabschnitt ist, das entscheiden manchmal tatsächlich andere. Ne? Stichwort, sie waren zu dieser Zeit mit dieser IP auf diesem System eingeloggt. Und dann fragt man sich, ja, zu dieser Zeit, ist denn diese Zeitlinie wirklich die, die überall gleich ist, die überall vergleichbar ist? Und deshalb ist es halt wichtig, dass man da einmal drauf schaut. Und bei uns in Deutschland wird es eben nicht dem Zufall überlassen. Dafür gibt es bei uns die Physikalisch-Technische Bundesanstalt. Kennt jemand das schon mal so? PTB schon mal? Machen schon mal so. Und die ist tatsächlich, weil in Deutschland ist ja alles geregelt, die stellen für Deutschland die Zeit bereit. Also wer es in seiner IT ernst nimmt, und es gibt, deswegen bin ich ja von einem Telekommunikationskonzern, wir müssen es ernst nehmen, der muss die Zeit verwenden. Nicht irgendeine, na, Stichwort Armbanduhr beim Einstellen vom BIOS, oder zum Beispiel GPS. Na. Könnte ja auch sein, dass man hier vom GPS-Satellitensystem, das wird ja ständig die geografische Lage ermittelt, da kommt auch die Uhrzeit mit runter, bietet sich auch an, ist hochgenau, ist sehr gut geeignet. Aber bitte nicht vergessen, das GPS-System wird vom amerikanischen Verteidigungsministerium betrieben und das amerikanische Verteidigungsministerium gehört nicht zum europäischen Wirtschaftsraum, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Ja. So. In militärischen Fällen, hat man vielleicht auch schon mal gelesen, wird auch am GPS unter Umständen gearbeitet. Und das hat auch Auswirkungen auf die Uhrzeit, die dann per GPS gegebenenfalls übertragen wird. Und wer es vielleicht in der Presse gelesen hat, weil ist eine ganz kleine Meldung auch nur gewesen, am 26. Februar oder Januar, weiß jetzt gar nicht, gab es eine GPS-Anomalie, die auch in Europa zu relativ großen Zeitsprüngen geführt haben, weil die USA einen der ältesten GPS-Satelliten aus dem System genommen haben und dann auf einen Softwarefehler gestoßen sind, der dazu geführt hat, dass das GPS-System geschwankt hat. Einmal Positionsabweichungen, ne? Also verschiedene Navis haben dann nochmal so einen 300-Meter-Sprung gemacht. Und Uhrzeiten abgeleitet sind halt, ach, um größere Sekundensprünge, ich weiß nicht, ob es bis in die Minuten ging, abgewichen. Also ach, das GPS ist nicht unfehlbar, weil man sich halt sehr drauf verlässt. Ne? Und ich weiß eben, dass eben gerade in der Industrie und diese GPS-Genauigkeit, das ist natürlich ein Riesenargument, es leicht macht, auch die Uhrzeit aus dem GPS zu nehmen. Deshalb hier, Bundesministerium für Sicherheit, weist auch immer darauf hin, dass es eben in Deutschland eine Stelle gibt, die sowas macht. Und ich habe da noch einen kleinen Mindmap. Ja, die Info, ich habe es jetzt nicht in der Hüfte, aber ich gebe noch ein paar Infos mit, einen Link, wo man das, was ich heute erzähle, nochmal nachschlagen kann. Die PDP, ich hoffe, ihr könnt das so ein wenig nachvollziehen, weil ich habe das eigentlich dynamisch vorbereitet. Die hängt ja auch am Internet mit ihrem Internet Service Provider. Das ISP steht für den, die haben nicht die Telekom oder nicht Arcor, die hängen am, wie die Unis, an dem Verbund und haben hinterm Netz der PDP drei Zeitserver laufen, dieser über im Internet erreichbarer per DNS aufgelöste Normen erreichbar machen. Das wären die drei Server. Und die drei Server stellen via Internet auch die deutsche gesetzliche Zeit zur Verfügung. Das heißt, weil wir ja alle IT-lastig sind und deshalb auch netzwerklastig sind, also wer Internetverbindung hat, fährt mit den drei IPs völlig korrekt sicher, dass er sich von einer per Gesetz dafür betriebenen, sagen wir mal, Installation die richtige Uhrzeit holt. Ja, also das ist schon mal gut zu wissen. Weil viele Uni-Netzwerke haben ja selber Zeitserver am Laufen, die dann entweder GPS empfangen oder DCF-77, weil also diese Uhrzeit hier, die kommt auch über den Langwellenempfang. Viele von uns haben ja einen Wecker, der auf dem Nachttisch steht. Und auch ab und zu mal, oder die Wetterstationen holen sich oft über DCF-77, über diesen Langwellenempfang die Uhrzeit. Die kommen dann, in der Regel auch von der PDP. Also ist man auch auf der sicheren Seite. So, und die Uhrzeit, oder vielleicht erst mal so, hat jemand mal eine Frage oder so. Das braucht man nicht bis zum Schluss warten. Oder geht es in eine völlig uninteressante Richtung?
Was bedeutet das T in der PDP? Das T... Kleinen Moment, die Frage nochmal wiederholen für den Audio-Stream. Was war das? Was bedeutet das? Das T in der Folie, okay. Was das bedeutet?
Das ist mein Link zum Anklicken, damit ich dann vorführen kann, wo die PDP bei der UDC-Erzeugung reicht. Sehr gutes Detail. Kommt gleich. Ja, und jetzt ist es natürlich auch nicht so, dass man uns Deutschen per Gesetz irgendeine Zeit vormacht. Das, ne, könnten ja die Amis mit Europa machen und hier die PDP uns mit uns. Nee, hier wird es wirklich auf sehr hoch wissenschaftlichem Niveau betrieben, weil unsere Kollegen von der PDP wieder diese Zeitserver letztendlich mit einem Signal synchronisieren, nennt man das. Also das heißt ein PPS, also ein Puls per Sekunde, also Puls per Second. Und wir wissen ja, die Uhrzeit hat... Also die Uhr hat zwei Teile. Einmal das Tick-Tack, wenn man die auf und zu macht. Das ist die Genauigkeit. Also je genauer das Tick-Tack geht, umso gleichmäßiger und genauer geht die Uhr. Und wenn man die Augen aufmacht, sieht man entweder Digitalziffern oder Zeiger, dann weiß man auch, wie spät es ist. Und hier liegt die Genauigkeit tatsächlich darin, dass die Kollegen von der PDP Cäsium-Normale haben. Das sind Frequenzgeneratoren, die so genau sind, dass sie eben mit diesen Dingen an der Weltzeiterzeugung beitragen. Und das ist eigentlich das, wo ich die Kurve kriechen möchte. Damit wir uns auch wirklich darauf verlassen können, möchte ich euch eben sagen, dass diese PDP per Internet, wie sie das machen, kommt dann gleich am Schluss mit NTP, das ist ein Protokoll, was es uns ermöglicht, übers Internet hinweg die Uhrzeit zu synchronisieren. Dass die Kollegen da nicht auch einfach ein paar HP-Server oder ein paar Dell-Server am Laufen haben, sondern dahinter ist die Genauigkeit da drin in sogenannten Atom-Normalen, also das hat nichts mit Strahlung zu tun, das ist eine ungefährliche Sache. Und die betreiben so genaue Frequenznormale, dass man da weltweit in einer Riege von 70 Laboren dabei ist. Ich habe das mal hier drüben so ein wenig angedeutet, weil das ist ein sehr interessante Sache für den, der das nicht weiß. Also es gibt weltweit sogenannte Zeitlabore, von denen wir, weil wir ja in Europa sozusagen ein wenig die Wiege der Technologie, der modernen Technologie haben, gleich vier im Land haben. Das heißt, allein in Deutschland gibt es vier Zeitlabore, eben diese besagte PDB, dann beim DLR, dann beim Geodätischen Observatorium Wetzel, die gehören 8 zu einer Bundesbehörde und eins hat die Deutsche Telekom. Und die angekreuzten drei, nämlich die zwei in USA und die PDB in Deutschland, das sind eigentlich, ich sage mal, die wichtigsten. Und hier kommt die Wichtigkeit dadurch, wie viel tragen die denn bei zur Weltzeit? Also die PDB fast allein die Hälfte, weil die auf so hochwissenschaftlichem Niveau unterwegs sind, dass die die Atomuhren selber bauen und damit auch, ich glaube, die sind jetzt bei 10 hoch minus 23 von der Genauigkeit, was sie anstreben. Das hat jetzt für unsere Sekundengenauigkeit keine echte Auswirkung mehr. Aber dadurch merkt man halt, dass die ganz drüben im sicheren Bereich sind. USNO ist die Zeitquelle fürs GBS-Satellitensystem. Also Naval heißt er, die gehören zur Navy, ne? Und militärisch. Und SNIST, also das ist sozusagen die US-Gegenstelle zu unserer physikalisch-technischen Bundesanstalt. Also die machen so Normung, bei denen liegt der amerikanische Meter und alles, was mit Standardisierung zu tun haben. Ja, und die Summe dieser Labore liefert einmal am Tag Daten. Das sind eigentlich die Interessanten. Die gehen nach Paris ans BIPM. Und dieses BIPM, das ist das internationale Büro für Maß und Gewicht. Und die machen tatsächlich aus diesen Daten, also das sind einfach nur Zahlen und Datensätze, die jeden Tag dorthin gehen, machen die eine Papierzeit, nennen wir das, und die heißt UTC. Also UTC ist keine Uhr, die irgendwo tickt, sondern UTC ist wirklich eine Liste, wo draufsteht, wie viele Nanosekunden sind diese Zeitlabore auseinander. Und das verkünden die, indem sie eben das rückmelden und deshalb tun dann die für die Zeitverbreitung zuständig sind, nämlich die PDB, ihre Zeitsurfer mit dem richtigen Abstand zu UDC, also null im Idealfall betreiben. Das muss man jetzt so, wenn ich schnell erzähle, gar nicht direkt nachvollziehen können. Soll nur heißen, das ist so genau, dass man es wirklich nehmen kann. Also wie gesagt, in Deutschland mit der PDB sind da echt auf der sicheren Seite. Die veröffentlicht das, ach, findet man im Internet. Den Link schicke ich dann auch bei den Unterlagen nochmal am Schluss rum. Und wenn man so eine Datei mal anklickt, da steht sowas drin. Da denkt man, hä? Und das da unten ist eigentlich das Interessante. Dieser Tag 57.460, weil die haben nämlich auch eine andere Nummer, dass die eine Tageszahl haben, war die Zeit in der PDB 2,1 Nanosekunden weg von UDC. Und so eine Liste führt praktisch jedes beteiligte Labor. Und damit sind wir, also die sind im einstelligen Nanosekundenbereich unterwegs, betreiben damit die Server, die ich vorhin angezeigt habe. Und die stehen praktisch uns zur Verfügung, um via Internet drauf zuzugreifen. Und dann sind wir jetzt eigentlich bei dem zweiten Teil, wo es jetzt wirklich was mit Linux zu tun hat. Wie greife ich denn auf diese drei Server zu, damit mein Linux-Rechner, wo ich Wert lege, dass er sekundengenau sein soll, damit er schön Logfiles schreibt, damit er, was er immer mit der richtigen Zeit tut. Dazu gibt es tatsächlich eben auch wieder ein Protokoll, also nicht HTTP oder HTTPS. Dazu gibt es NTP und das N steht für Network, das T für Time. Und das P für Protokoll. Und dieses NTB, heute sind ja die Hände schon mal hoch, würde ich jetzt vorführen können, wenn es jetzt mit meinem WLAN geklappt hätte, hat es aber nicht, würde dann eben so funktionieren, dass mein Raspberry Pi, den ich jetzt hier habe, mit seiner lokalen IP, hinten dran die 11, auf mein Notebook zugreifen kann, per NTB. Ich führe das dann nochmal vor. Mein Notebook hier würde dann aus dem Uninetz WLAN rauskommen, geht über den Internet Service Provider der Chemnitzer Universität, schickt das anfragende Paket, also Network Time Protocol, ein Paket, ein 88 Byte, gehen dahin zur PDB und entsprechend der IP, die ich konfiguriert habe, wird eben dann einer der drei Server um die Uhrzeitgebeten. Der reagiert darauf und schickt mir wieder ein 88-Byte-Paket zurück. Das landet in meinem Raspberry Pi und da drin läuft der NTP-Dämon. Das ist auch nichts weiter wie der SSH-Dämon oder der Apache-Webserver. Also sprich, ist halt ein Dämon unter Linux, der halt die Aufgabe hat, rhythmisch Anfragen wegzuschicken und wenn die Antwort zurückkommt, mit dieser Info die Uhrzeit zu stellen. Das ist mal ganz lax ausgedrückt. Und jetzt habt ihr auch verstanden, warum ich diesen großen Wert draufgelegt habe, wo kommt die Uhrzeit her? Weil wir haben das in der Hand. Also wir als Linux-beherrschende Menschen können in der Config-Datei vom NTP-Dämon selbst die IPs eintragen, wo wir eben dann irgendeinen NTP-Server unseres Vertrauens befragen, wie spät ist es bei dir? Und deshalb halt nicht auf irgendwas verlassen oder vielleicht den NTP-Dämon gar nicht laufen lassen, weil das ist das Einfachste. Deswegen sage ich, mir ist das sowieso egal. Ich sage immer, es kann so lange egal sein, solange man nur einen Rechner hat. Jeder hat das Recht auf seine eigene Zeitlinie. Und ob die Dateien, die da drin erzeugt werden oder verändert werden, wenn ich jetzt hier eine Änderung mache und speichere die Datei ab, ob es dann halt 2005 ist, mein Problem. Aber ab zwei Rechner wird es einem schon interessant, weil ja dann der eine zum anderen Rechner vielleicht, wenn er kommuniziert oder wenn man Datei hin und her kopiert und ich vergleiche mal das Dateidatum, von dem Rechner kommen Dateien von 2005 und der schickt Dateien im selben Moment über von 2016. Das stiftet Verwirrung. Und wenn man natürlich mit anderen Leuten dann noch zu tun hat, also sprich, wenn man E-Mails bekommt, eine E-Mail, die 2015 weggeschickt wurde und dann im Dateisystem gelesen, 2019, weil meine Uhr nicht stimmt, oder also das, ihr wisst schon, wo es hingeht. Es macht echt Sinn, sich um Zeitsynchronisation zu kümmern. Und dazu ist eben dieser NTP-Dämon da, den man in der also erstmal starten kann, wenn er installiert ist. Man hat je nachdem Ubuntu oder die ganzen Distributionen haben ja in der Regel im Repo irgendwie NTP oder NTPD drin. Dann gibt es noch Chrony, also so ein paar andere Tricks, wie man rhythmisch Uhrzeiten, also ich stehe auf NTP, weil es wirklich das ist, um was es geht. Und dann würde das wirklich so funktionieren, dass der Server, der da hier drin läuft, rhythmisch den Zielserver befragt. Also man kann dann auch mehrere konfigurieren, es macht auch Sinn, in der Regel aller drei. Und dann würde eben die Antwort dieser NTP-Server die Uhrzeit mitbringen und das versetzt den Raspberry Pi dann in die Lage, sich selbst zu synchronisieren. Und jetzt kommt immer die Frage, wie machen die denn das, wenn die Uhrzeit ein paar Millisekunden unterwegs ist im Internet? Macht gar nichts, weil die Uhrzeit auch nicht unterwegs ist, sondern man muss sich so vorstellen, wenn ich schaue Sie jetzt mal an oder schaue dich mal an, wenn wir jetzt NTP spielen würden, dann würde deine Anfrage, der Zettel zu mir kommen, ich würde draufschreiben, wie spät es bei mir jetzt ist und würde dir den Zettel zurückschicken. Und dann würdest du lesen, wie spät war es bei dem, als er den Zettel geschrieben hat. Und weiter passiert nichts. Ne? Und durch dieses Ping-Pong und dem NTP-Protokoll, also das NTP-Protokoll ist dazu, diese Zettel zu übertragen mit diesen Infos, wie spät ist es bei uns. Und das NTP-Software-Paket, weil NTP hat zwei Komponenten, Protokoll und Software-Paket, tut mit diesen Informationen dann Statistik machen, Berechnungen machen und tut das Delay, das Netzwerk-Delay rausrechnen und tut dann wirklich in die Lage kommen, unserem dummen Notebook im, ich sage jetzt mal, einstelligen Millisekundenbereich sehr zeitgenau zu synchronisieren. Das schafft auch jemand, der privat zu Hause ist, weil ich mache das jetzt schon jahrelang und beobachte die Daten. Also mein privates Netzwerk ist wirklich im einstelligen Millisekundenbereich hinter oder vor der PDB. Und das schafft auch jedes Firmennetzwerk in Deutschland, wenn es gescheit macht. Ach, über Internet. Weil man sieht es ja, ich habe ja hier nur Internet hingeschrieben. Jeder kann sich ja ansatzweise, wenn er ein Netzwerkkenntnis hat, vorstellen, was auf dem Weg zwischen Internetprovider zum anderen Internetprovider an Komponenten, Hubs, Bridges, Firewalls, was weiß ich. Und es ist ja hochdynamisch. Heute haben die mal mehr oder weniger dazwischen. Also das ist mal länger oder kürzer unterwegs, dieses Paket, wo sich die Uhrzeit abholen soll. Also nicht denken, man hat da irgendwie ein Verzögerungsproblem. Also diese Software, die funktioniert tadellos. Und wenn man eben den NTP-Dämon einmal konfiguriert hat, dann ist er das, vor was ich immer warne, dann ist er Install, Config and Forget. Weil darin steckt nämlich auch eine gewisse Gefahr und deshalb auch heute fort auch mal, dass ich mal den Kollegen oder Ihnen, den Interessenten mal erzähle, dass man dort trotzdem mal hinschauen sollte, weil in Deutschland vermutet man, dass eine hohe Anzahl falsch oder nicht konfigurierte NTP-Dämons laufen und vorgaukeln die Zeit auf den Rechnern stimmt, weil sie einfach irgendwann mal mit der Distribution installiert, vielleicht sogar für immer gestattet drin sind, aber halt gar nicht von der Config her geguckt worden ist, welchen Server brauche ich da und schon gar nicht, ob der auch immer erreichbar ist und solcher Sachen. Ne? Und deshalb wollte ich mal vielleicht erst mal kurz eine Frage zu dieser recht weit gefassten Runde, wo kommt die Zeit her und warum brauche ich es da vielleicht jetzt mal rumgemacht. Hat jemand bei Ihnen NTP installiert und lässt da laufen und schaut, ach man, der schaut regelmäßig drauf auf den Offset seiner Geräte? Perfekt. Also, wenn nächste Woche alle Hände oben sind, also gedacht, die Antwort, dann haben wir es geschafft. Also, es ist wirklich wichtig. Das war nochmal das in klein, die UDC. Genau, das war jetzt das, was ich jetzt mal angedeutet habe, zu erzählen. Jetzt würde ich dann das vielleicht bei Frau nochmal kurz zeigen wollen. Aber ich würde trotzdem mal die Fragen vielleicht jetzt vorziehen, weil dann können wir noch ein wenig entscheiden, ob es eher so ein wenig Interesse für das Hintergrundthema NTP und Uhrzeit ist oder ob es eher, ich hoffe, dass ich es dann ein wenig vorführen kann, an einem Config-Beispiel nochmal kurz. Gibt es irgendwie ein paar Fragen oder sowas, Interesse, tiefergehende, ganz hinten?
Okay, Frage für den Autostream nochmal. Also die Frage ist danach, wie wird das Network Delay bei NTP herausgerechnet?
Also ich mache mir es einfach, ich verweise auf die Seite von Professor Mills, weil dort steht die Formel. nee, ist relativ einfach. Es ist ein Rechenexempel. So, ich schaue jetzt wieder zu ihm, weil ich das Beispiel von hatte. Es sind 4 Zettel im Spiel. Zettel 1, so spät ist es jetzt bei mir, schreibe ich drauf, frage, wie spät ist es bei dir? Wenn es bei ihm ankommt, schreibt er seine Uhrzeit auf und schreibt dann hin, jetzt schicke ich es fort. Das ist die dritte Uhrzeit. Gibt einen Zettel zu mir zurück und ich schreibe hin, wann habe ich ihn gekriegt. So, jetzt habe ich 4 Zeitstempel. Beginn des Spiels, angekommen, abgeschickt, angekommen. So, dann rechnet er einfach Zeit bei mir minus das. Da gibt es eine Formel. Und das ist ja auch mit drin in den Zeitstempeln. Da wäre ich hin und da wäre ich zurück. Da macht er einfach geteilt durch 2. Der setzt voraus, dass der Hinweg und so der gleiche ist. Und das tut sich in der Formel dann rausrechnen. Und damit entsteht der Offset zwischen, also die Differenz, wir sagen dann Offset, weil das ist auch der Wert, so weißt du, zwischen der Uhrzeit bei ihm und der Uhrzeit bei mir. Und der Weg dazwischen ist rausgekürzt. Genau. So ist es. Ist es auch nicht. Also jetzt kommt nämlich genau der Knackpunkt, weil diese Rechnung, es ist ein recht altes Protokoll und das macht es aber gut, weil es ist seit 30 Jahren, seit es Internet gibt, gibt es NTP. So lange ist es auch im Einsatz und hat sich bewährt. Es ist einfach so, wie soll man es sonst machen? Wir haben da auch viel fachgesimmelt. Der Professor Mills hat eigentlich den goldenen Weg genommen, er teilt durch 2. Weil er sagt einfach, hin und her, woher soll er es denn wissen? Darum geht es letztendlich. Ich zeige es nochmal im Bild und ich sage auch, warum man damit leben kann. Es geht ja eigentlich darum, die Netzwerklaufzeit von Raspberry Pi durchs Internet zu einem der Server und wieder zurück. Der Wunsch, oder der Herr Professor Mills, sein Wunsch war, es geht immer durch dieselben Komponenten, klick-klack. Ne? Und dann kann er natürlich völlig berechtigt geteilt durch 2 und dann passt das alles. Dass es nicht so ist, wissen wir inzwischen, weil das Internet ist dynamisch, Load Balancing gibt es mal links rum, mal rechts rum und dadurch entsteht wirklich zwischen hin und her ein Unterschied. Kann man auch messtechnisch oder wenn man Netzwerkzugang hat, natürlich nachweisen. Es bleibt der Kompromiss, natürlich. Ne? Und die Ungenauigkeit, weil ich jetzt so stolz gesagt habe, ich bin immer im einstelligen Millisekunden-Offset zwischen meiner Quelle PDB und meinem Netzwerk zu Hause, ist natürlich gestundet nach diesem Schräghang von Unsymmetrie im Hin und Her. Vielleicht, weil das kann ja zum Guten und zum Schlechten ausgehen, diese Rechnung. Ne? Also ich kann durch Unsymmetrie bei Hin und Her mehr nach Plus oder mehr nach Minus kommen und es kann sich auch aufheben. Also es muss nicht immer zum Nachteil sein, weil ja mehr Einflüsse da mitspielen, auch die Fähigkeit von meinem Raspberry Pi und alles Zeug. Aber am Schluss ist es so, wenn diese Schräglage, also zwischen Hin und Her, zu einem bestimmten Offset führt, der ist halt vielleicht dann 5 oder 10 Millisekunden und könnte 5 in Wirklichkeit sein, wenn es nicht unsymmetrisch wäre, ist immer in einem Bereich, der nicht, und jetzt kommt, für was ist ein NTP da? Es geht um Sekundengenauigkeit. Na? Und da sind wir auch wieder bei den gesetzlichen Anforderungen. Die Sekundengenauigkeit ist erfüllt, wenn ich nicht mehr wie 500 Milli plus und nicht mehr wie 500 Milli minus habe. Weil dann bin ich ja in der anderen Sekunde rundungstechnisch. Und darum geht es auch. Ne? Also alles, was man mit NTP macht, geht darum, sekundengenau zu sein. Und sekundengenau heißt plus minus 0,5 Sekunden. Und da sind wir, und das belegen auch die weltweiten Erfahrungen, mit dem, was mit NTP geht, eigentlich voll im grünen Bereich. Weil optimal, ich sage jetzt, deutsches Internet schafft einstelligen Milli, dann hätte ich ja zweistelligen und dreistelligen Millisekundenbereich noch Luft. Ne? Also ich bin plus minus 9 und dürfte plus minus 499 sein, um noch in der richtigen Sekunde sein. Also geht. Aber die Frage ist berechtigt, man muss natürlich hingucken, wenn man eben Komponenten hat, die in eine Richtung unsymmetrisch, dann hat man ein Problem. Also der Netzwerker, und ich sage ja, ich bin ja bei uns in der Firma, ich habe ja nur mit der Uhrzeit zu tun und mein anderer Kollege ist natürlich fürs Netzwerk zuständig, das muss ich ergänzen. Und Sie als Private oder als LAN- oder WAN-Administratoren, Sie sind es entweder in einer Person, das ist optimal, weil dann kennt man ja seine Lücken vielleicht, die Einfluss haben auf die Uhrzeitsynchronisation oder nicht. Also ideal, sauberes Netzwerk, klar, Layer 2 muss passen. Und alle Probleme, die durch Routing, Firewalling, Load Balancing entstehen und so, muss man halt im Blick haben. Aber deshalb genügt es eigentlich, eben auf ein Offset zu schauen. Und ich sage mal ehrlich, wenn er ein- oder zweistelligen Millisekundenbereich hat, braucht man eigentlich auch nicht drauf gucken, weil dann könnte man halt ein wenig besser haben. Aber das nützt ja nichts. Muss ja auch bezahlbar bleiben. Also der Aufwand, den man mit hat, wir wollen ja mit Linux arbeiten und nicht uns nur noch damit befassen, dass der Millisekunden-Offset immer kleiner wird, weil uns das freut, ist auch nicht nötig. Sekundengenauigkeit genügt, in dem Bereich wohlgemerkt. Und wer mehr braucht, der braucht sowieso andere Technik dann.
Nochmal eine Rückfrage zu dem Thema dem Langwellenempfänger. Der würde ja dann wahrscheinlich eine genauere Zeit bringen, weil er ja nur durch die Funkausbreitung begrenzt wird oder bleibt er im selben?
An der Stelle spielt nochmal was ganz anderes mit. Gute Frage. Also wenn ich jetzt mal die PDB als Quelle unserer Zeit hier hätte und die haben ja nicht nur den Internetanschluss, die haben auch noch, ich sage jetzt mal einfach, den DCF-77-Sender in Reichweite, dann würde es mir obliegen, Sender, muss man jetzt ich versuche es mal nachzuvollziehen, wenn es optisch rüberkommt, die haben einen Sender, und dann müsste ich halt in meinem Bereich einen DCF-77-Empfänger haben, erst einmal. Ne? Weil dort deutet es ja hin, wenn Sie fragen, dann muss ich mich ja selber drum kümmern. So, zwischen Sender und Empfänger. So. Falsche Richtung. Ja doch, der Empfänger greift auf das Signal des Senders zu durch Empfang. Ne? So, und das ist Langwelle. Ne? Also Langwelle, da sagen wir immer Luftschnittstelle, kreuzgefährlich, Sonnenwind, Gewitter, Jamming, sagt jemand den Begriff Jamming was? Ein selbstgebauter DCF-Sender in die Nähe meiner Antenne lässt mich nur noch das empfangen. Ich bin die PDB, hier stelle ich es dahin. Ne? So, die Luftschnittstelle ist Langwelle, ist klar, und sehr problematisch, wenn man es ernst nimmt. Aber die Übermittlung des Zeitstempels das dauert selber lange. Das heißt, da drin ist eigentlich überhaupt keine Genauigkeit. Die Genauigkeit entsteht im Empfänger. Das heißt, das Gerät oder die Baugruppe, die Sie dort brauchen, das ist zum Beispiel von der Firma Meinberg, die gibt es in Deutschland, die baut super DCF-77-Empfänger. Oder ach, bei Konrad für 9,90 Euro gibt es kleiner DCF-77-Empfänger, die man als Zeitquelle für einen Linux-Server nehmen kann. Habe ich selber immer gemacht, läuft noch. Entscheidend ist der Oszillator, also die frequenzbestimmende Baugruppe. Jetzt will ich nicht zu tief reingehen, aber in diesem Empfänger braucht man eine Baugruppe, die das Tick-Tack macht. Und dieses Tick-Tack im Empfänger bestimmt die Genauigkeit der Uhr und von draußen kommt bloß der Zeitstempel. Jetzt sind wir wieder bei dem Zettel. Über Langwelle kommt eigentlich immer nur rhythmisch der Zettel, wie spät es ist. Aber die Uhr läuft im Empfänger. So, und dann ist es nämlich so, der Empfänger wird nur alle paar Sekunden oder sagen wir mal eigentlich im Idealfall höchstens einmal pro Sekunde, das geht aber glaube ich gar nicht, wieder geguckt, wie weit bist du vom ersten Empfang, also vom ersten Empfangszeitstempel weg und dann sind wir auch wieder in dem Bereich von 10 Millisekunden. Also das haut hin. Ne? Und über GPS ist man eben im Mikrosekundenbereich im Empfänger. Das ist eben der Vorteil, warum ich vorhin gesagt habe, GPS ist verlockend, weil GPS ist eben durch die Bauart der Empfänger schon viel genauer. Und damit ist diese Baugruppe, von der die Uhrzeit bei Ihnen in der Reichweite, also dort, wo man aufbaut, schon im Mikrosekundenbereich am GPS und bei DCF-77 halt im einstelligen, zweistelligen Millisekundenbereich, je nachdem, wie viel man ausgibt. Weil der DCF-Empfänger von Meinberg, sowas kostet schon mal 2.500 €. Das ist dann eine Baugruppe, wo man halt 19 Zoll, wo man gleich das Netzwerk gleich auch mit verseuchen kann. Also ein NTP-Server mit DCF-77. Aber Sie können mich nachher nochmal fragen, weil ich weiß, bei solchen Interesse kann man länger drüber schwafeln.
Ich habe die Meldung gesehen, ich würde nochmal ergänzen. Also das Hauptproblem außer der eigentlichen Ausbreitung, die könnte man ja rausrechnen, ist, dass ich ein sehr schmalbandiges Filter im Empfänger habe, typischerweise ein Quarz, und der hat selber eine relativ langsame Anstiegszeit. Und wenn ich nur dieses Amplitudensignal auswerte, ist ein extremer Jitter drauf, wo ich das auswerte. Und der ist viel größer, als was ich über NTP kriege. Was sie seit einiger Zeit machen, ist ein phasenmoduliertes Signal zugleich machen. Also die tasten die Phase um. Und das ist wahrscheinlich das, was nämlich der 2.000-Euro-Empfänger auswertet. Der wertet nicht die Amplitude aus und dadurch wird er genauer.
Genau. Und jetzt waren wir schon beim Langwellenempfang. Er kennt sich aus. Also die Fragen dann an ihn. Sie wollen noch gerne.
Also das ist schon richtig. Ich wollte nicht halt auch sagen, wenn ich mir ansehe, das ist typischerweise hat so ein Empfänger einen Filter mit einer Bandbreite von etwa 10 Hertz. Und wenn ich die Signallaufzeit des Langwellensignals, sagen wir mal zwischen Mainflingen, wo die Antenne steht, und Berlin nehme und dann auch noch die Gruppenlaufzeit, das ist mir der technisch korrekte Begriff dafür, das ist die Durchlaufzeit einer Signalgruppe durch diesen Filter, zähle, dann komme ich auf knapp unter 3 Millisekunden. Wichtig, also das heißt, also viel genauer kann das sowieso nicht sein. Wenn man dann eine gute Uhr haben will, dann muss man auf Folgendes achten: bei diesen billigen Empfängern von Konrad gültig ist die steigende, also die erste Flanke von dem Signal. Da kommt nämlich einmal pro Sekunde mit Ausnahme der 59. Sekunde halt ein Sekundensignal, was entweder 100 oder 200 Millisekunden lang ist. Damit wird eine 0 oder eine 1 kodiert und damit die Uhrzeit kodiert. Und wenn man damit eine Uhr im Rechner stellen will, dann braucht man als nächstes erstmal einen Device-Treiber, der integriert ist in den seriellen Schnittstellentreiber und der muss sich möglichst genau den Beginn dieser steigenden Flanke von dem Anfangssignal merken. Wenn man das hat, wenn man so einen Treiber hat, kann man tatsächlich so etwa 2,5 Millisekunden genau werden mit einem DCF-System. Und was diese Leute von Meinberg machen, die haben tatsächlich die werten noch ein Phasensignal aus und die können so unter eine Millisekunde Genauigkeit schaffen. Und dann müsste man also auch schon die Entfernung zwischen dem Sender und dem Empfänger wissen, ein, weil wir halt dann diese Lichtgeschwindigkeit halt berücksichtigen müssen.
Aber Sie merken schon, wir sind ja hier bei Linux, ne? Also und decken alle Bandbreiten ab, also vom höchsten Anspruch in den maximal machbaren Bereich zu gehen, was eben mit der in Deutschland üblichen Verbreitung der Uhrzeit geht, bis zum Heimgebrauch, wo ich eben sage, ist okay, plus minus 0,5 Sekunden, passt, weil ist sekundengenau. Also Sie sagen, weil es kostet ja Geld, ne? Muss man aufpassen. Wir wollen ja hier alle erreichen. Ich weiß nicht, das sind bestimmt nicht nur Firmenadministratoren da, sondern auch ein paar Privatleute. Und der Privatmann, für den ist aber der Internetweg natürlich der Ideale. Ne? Weil was wir jetzt gesagt haben, ich habe es extra dort beim Haus hingemalt, es setzt ja den Empfänger in Reichweite voran, ne? Voraus. Also entweder Firmennetzwerke, so wie bei uns. Also wir haben halt im Land solcher DCF-77-Empfänger verteilt und tun dann im Netzwerk auf die wieder zugreifen. Das mache ich jetzt privat natürlich auch nicht. Da genügt mir einer. Und das ist dann wieder der billige von Konrad. Das haut hin.
Weitere Fragen? Übrigens, wer so weit gehen will mit der Genauigkeit, es gibt die Time-Nuts-Mailing-Liste. Also es gibt da auch Leute, die sich privaten Cäsium normal hinstellen.
Genau. Genau.
So, ich würde Wolfgang erstmal für seinen schönen Vortrag danken und ich denke, dann kann er uns jetzt seine Vorführung noch machen, ja.
Genau. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich möchte jetzt die Zeit eigentlich gar nicht so sprengen, weil ich hatte das ja wegen umfangreicher vorgeplant, wenn es nötig wäre. Hat noch jemand eine Frage? Weil wir haben noch ein wenig Zeit. Ist jetzt praktisch kein Thema. Ich wollte jetzt, wo ich einen Online-Zugang habe, kann ich schnell noch mal ganz durchdrücken. Das ist von mir, den brauche ich nicht. Bin nicht bei Vodafone. Hier muss man alles probieren. Ja, bitte.
Okay, die Frage nochmal für den Audiostream. Was macht der Computer, wenn die Zeit gestellt wird? Springt sie oder wird sie angepasst?
Ich zeige es mal hier. Ich glaube, hier unten bin ich auf dem Raspberry Pi. Und das ist meine Lieblingszeitabfrage. Also das Date-Kommando kennt wahrscheinlich jeder. Date. Vielleicht machen wir es erstmal für, ich sag's mal, für Arme. Ist groß genug. Date. Moment, Steuerung plus. Wir haben ja alle Möglichkeiten. Date. Auf dem Raspberry Pi. Stimmt oder stimmt nicht? Gute Frage. Jetzt machen wir mal oben. Ich antworte gleich. Weil damit die Zeit noch haben, dann machen wir es einmal. Date. So, und da wir hier ein cooles Terminal haben, machen wir an alle senden. Gleichzeitig oben und unten. Date. Also eindeutig unterschiedlich. Ne? Oben sind wir auf Mobile. Also Mobile ist mein mobiler Rechner, der Notebook. Samstag 17.48 Uhr, unten Freitag 14.34 Uhr. So, jetzt aber erstmal, bevor wir uns aufregen, erstmal hinten hingucken. Also das Jahr stimmt schon mal. Gut, weil ich habe ja vorhin gesagt, es gibt, also ich habe es wirklich alles schon gesehen, das Jahr stimmt. So, wichtig ist zu gucken, die Buchstaben, die sind wirklich wichtig. Also unten UTC. Haben wir ja schon mal kurz was jetzt gehört, Weltzeit. Und oben CED, habe ich gesagt, heißt Central Europe Time, also zentraleuropäische Zeit. Wer vorhin mitgehört hat, erwartet jetzt schon mal zwischen UDC und CET diese eine Stunde. Die ist korrekt. So, also nochmal, Date. Das Jahr stimmt und die erwartete Stunde ist schon mal nicht da. Ne? So, jetzt könnte man fragen, ist es jetzt oben richtig oder unten richtig? Und das ist jetzt genau das, warum ich eigentlich den ganzen Vortrag hier mal in die Runde gekippt habe. Jetzt geht es halt eigentlich erst los. Ne? Weil wenn man zwei hat und vergleicht die miteinander, muss man sich wirklich drum kümmern, wenn man einfach vergleichen will, ja, was ist eigentlich richtig oder sind beide falsch? Ne? Und hier in dem Fall sind, ich weiß es, ist nur der untere falsch. Der Raspberry Pi ist derzeit nicht synchronisiert. Und das ist nämlich das Schöne bei dem Gerät für meine Vorführung. Der hat ja keine eingebaute CMOS-Uhr, was ich vorhin gesagt habe. So wie standardmäßig hier, das ist der erste. Das heißt, jetzt denke ich wieder an Sie daheim, an die Notebooks, an die Surfer. Die Geräte, die man daheim so in der Regel betreibt, außer dem normalen Raspberry Pi, haben eine sogenannte CMOS-Uhr im. Und das sieht man im BIOS. Das heißt, wenn man den Rechner das erste Mal startet, hat er ja oft wundersam die Uhrzeit noch drin, die man beim letzten Mal irgendwie mit runtergenommen hat. So, der Raspberry Pi hat es nicht. Und hier sieht man, den hatte ich heute früh mal kurz an. Da hatte ich ihn einmal synchronisiert. Und allein, weil er seitdem nicht wieder an war, sieht man, dass er, wenn man jetzt mit ihm spielt, eine ganz andere Uhrzeit aus der Erinnerung mitgebracht hat und die dann laufen ließ. Und hier ist halt schon die erste Gefahr, dass man, wenn man jetzt Dateien austauscht oder so, schon ein Problem hat. So, und jetzt muss ich nochmal fragen, Sie hatten, wo hat der Kollege, was eigentlich gefragt, wie die Zeit gestillt wird, ne? Also mit diesen Sprüngen und so. Genau, also es ist jetzt so, hier oben, ich mache es zum Vorführen, wir haben noch 10 Minuten, das ist perfekt. Jetzt entkoppeln wir es wieder, das ist... Ich mache es als gut, in dem Fall ist es wirklich schöner, weil es einfach nachvollziehbar ist. Also wieder zum Nachvollziehen, oben ist es der Notebook und unten im Display ist es der Raspberry Pi, der hier einfach über das blaue Netzwerkkabel dranhängt. So, jetzt fangen wir mal beim Raspberry Pi an. Ich habe hier immer eine schöne Vorführsequenz, die macht folgendes. Das Watch, kennt jemand Watch, nimmt es öfter mal, ist das rhythmische Wiederholen eines Kommandos. Hier im Rhythmus von 3 Sekunden und da feuert er ab das Kommando Date mit der Option U für UDC und das Ganze im ISO-Format anzeichnen. Dann macht er Echo in der Freizeile und dann tut er mein Lieblingswerkzeug NTPQ, das ist ein Kommando, was mit einem NTP-Paket installiert wird, und das nochmal aufrufen und dann sieht man folgendes. Die schon bekannte Zeile dort, 2016.03, ist eben die Ausgabe von Date im ISO-Format. Und hinten dran Zeitsäule. Und was sehen wir dann da unten? Wir sehen auf dem, ich weiß, dass da NTP-Dämon drauf läuft und den befragt man mit dem Kommando hier, NTPQ-NP, ohne Namensauflösung, eigentlich mal nach seinen konfigurierten Verbindungen. Und hier ist konfiguriert, dass mein Raspberry Pi, jetzt wird mancher staunen, kennt jemand die IP-Adresse vom Localhost aus dem Kopf? Ist 127.001. Ne? Im Netzwerk würde man, also ist es unüblich, 127.127 zu haben. Das sind nämlich so gemappte IP-Adressen, die NTP verwendet, um auf einen internen Treiber zuzugreifen, damit es einheitlich darstellbar und logisch funktioniert. Das heißt, der 127.127.1.0 ist die Darstellung des NTP-Treibers beim Zugriff auf die eingebaute CMOS-Uhr. Also auf die Systemzeit selbst, die mein Notebook eingebaut hat. So, und das heißt, jetzt hier ist gemeint, mein Raspberry Pi ist beauftragt, sich, ich tue es jetzt mal gleich erklären, in dem Rhythmus, der unter Puls steht, also alle 64 Sekunden, bei seiner eigenen Zeit zu erkundigen, wie spät es ist. Also, der NTP-Dämon kennt nur sich selbst und stellt die Uhr nach sich selbst. Das heißt, ich schaue immer mal auf die Armbanduhr und sage, stimmt. Ja? Und deshalb ist logischerweise der Offset, das ist das Hauptargument, der Offset sagt, die Differenz zwischen der Uhr, der Systemuhrzeit und der Quelle. Also, die Systemuhrzeit ist genauso wie die Quelle, logisch, Offset 0. Das ist eine Systemvorgabe, gucken wir mal nicht hin. Und das Netzwerk-Delay ist, weil es nicht vorhanden ist, 0. Ach klar. So, und was sehen wir noch? Ich habe es ja im 3-Sekunden-Rhythmus durchlaufen. Also wenn Sie zu Hause, das kann man auch oben machen. Ich mache es jetzt schon mal zum Vorführen. NTPQ-N heißt ohne Namensauflösung Pi. Also Pi. Und bei mir oben sieht es so aus. Jetzt können wir das schon deuten. Also der Raspberry Pi kennt nur sich selbst. Aber mein Notebook oben hat natürlich Vorführeffekt die 3 Server von der PDB drin. Und jetzt mache ich mal ganz schnell. Ich hoffe, dass das für die nachvollziehbar ist, zum Hindeuten. Dann haben wir hier nämlich diese 3 Server, die vorhin im Bild waren. Das sind die 3 IPs, ne, von der PDB. Unter RFID sieht man, wie die sich, also wo die selbst die Zeit hernehmen. Das ist einmal Code, dass die PDB-NTP-Server ihre Uhrzeit intern aus der PDB nehmen. Das hat man ja im Bild gesehen von diesen Cäsium-Atomuhren. Dann sieht man, dass ich hier über das ist eine UMTS, also über Mobilfunk, eine Netzwerkverbindung, 99 Millisekunden Roundtrip habe, also Netzwerk-Delay, die Frage oben, wahrscheinlich total unsymmetrisch, Und trotzdem schafft es eben jetzt mein Notebook, die Systemuhrzeit, die er laut DET hat, in diesem zweistelligen Millisekunden-Differenz zu diesen drei Servern zu halten. Also gemeint ist, die Uhrzeit, die mein Notebook hat, hat zu dem Server 108 24 Millisekunden hinterher, zu dem mit der 104 35 und zu dem mit der 103 18 Millisekunden hinterher. Ja, nicht gleichzeitig, Sie sehen es hier. Also im Moment hat er einen Pull-Rhythmus bei jedem von aller 256 Sekunden soll er anfragen. Und den hat er angefragt vor 104, den vor 139 und den vor 28 Sekunden. Ja, wenn man es dann wieder aufruft, deshalb ja, jetzt mache ich es mal mit Watch, deshalb ist es einem schön zum Vorführen. Jetzt lassen wir es durchlaufen und jetzt erkläre ich gleich noch irgendwas. Wir haben noch 4 Minuten. Das ist ja der letzte Vortrag, dann machen wir das also. Jetzt sieht man das natürlich alle 3 Sekunden aktualisiert. Das heißt, das wird hochzählen, genau. Und der Pull-Intervall ist eben alle 256 so. Das heißt, hier werden wir gleich sehen, dass er, wenn er über diese 256 weg ist, auch den Offset, das Delay und das Jitter auffrischt. Warten wir natürlich drauf, ist ja nicht mehr lang. So, da zeigt er kurz drüber an und Achtung. Ja, passt jetzt. Ne? So, und jetzt hat er, ich habe jetzt nicht hingeschaut, also keinen wesentlichen Offset-Sprung gemacht, ist immer noch in der Größenordnung. So, und so funktioniert es halt. Das heißt, die in der Config-Datei hinterlegten IP-Adressen werden rhythmisch befragt, in unserem Fall automatisch, weil der NTP-Daemon hat sinnvolle Default-Einstellungen, die ich auch nicht zwingend ändern würde. Das heißt, im Moment, weil noch nicht so lange Netzwerkverbindung besteht, ist er noch bei aller 256 Sekunden Anfragen. Und wenn wir das noch ein wenig laufen lassen würden, aber wir haben ja fast geschafft, dann würde man sehen, dass diese Pull-Zeit da oben mit der Zeit auf 1024 geht, weil das ist Default. Das heißt, am Schluss würde jeder Server bloß etwas aller 5,5 Minuten befragt. Ist mir jetzt nicht nötig. Weil jetzt kommen wir wieder, was ich am Anfang gesagt habe, im Notebook ist ja ein Takt drin, vom Motherboard her oder von der CPU, macht es Tick-Tack. Mit der Genauigkeit meiner Hardwarefähigkeit macht es Tick-Tack. Und nur aller 1024 Sekunden fragt man draußen mal, wie spät ist es denn eigentlich? Und wenn es passt, und es passt ja, wir sind ja nur im zweistelligen Millisekundenbereich weg vom Ziel, also von der Quelle, dann braucht er nichts machen. Und das, was der Kollege gefragt hat, ist das, würde jetzt dieser Abstand da hinten immer größer oder kleiner, je nachdem, dann würde der NTP-Dämon mit Hilfe des Kernel-Treibers beginnen, an der Systemuhrzeit zu steppen. Und damit machen sie Folgendes, sie tun die Sekundenlänge entweder ein wenig stauchen oder ein wenig dehnen. Also es würde nicht zu einem Sekundensprung an irgendeiner Stelle mehr kommen. Das ist ganz wichtig. Also die Zeit bleibt monoton. Würde die Hardware jetzt so vorauseilen, dass ein immer größere Plus-Offset entsteht, dann würde der das maximal versuchen, die Sekunden durch Frequenzerhöhung zu verkürzen. Also das ist genau andersrum immer. Oder entgegengesetzt, ne, würde der Rechner immer langsamer werden, dann würde er immer mehr Dampf machen, dass die Sekunden trotzdem wieder möglichst 1000 Millisekunden lang sind, wie bei der PDB, weil die wissen ja, wie spät es ist. Und das habe ich Ihnen ja belegt durch diese kleine Datei, die sind ja nur ein paar Nanosekunden weg von der Weltzeit. So spielt sich das im laufenden Betrieb immer so ab. Und jetzt wäre es halt, die Zeit haben wir nicht mehr, jetzt wäre es halt sinnvoll, den Raspberry Pi auf mein Notebook zu synchronisieren. Und dann würde man nämlich sehen, dass dann, wenn das so gemacht würde, beim Raspberry Pi als Remote-Adresse nicht mehr die eigene Uhr drinsteht, sondern die hier nicht sichtbare IP meines Notebooks. Und dann würde man unter RefID, obwohl, darf ich das schnell noch machen? Das dauert nicht lange. Wir wollen ja noch einen Erfolg sehen.
Ja, ich wollte ja nur sagen, das wird man wahrscheinlich jetzt auch sehen, dass wenn der Unterschied der Uhren zu groß ist, dann macht er ja am Anfang doch erstmal einen Sprung. Nicht? Also nur wenn er innerhalb
eines
vernünftigen Deltas ist, dann schaltet er um auf die Dehnung oder Stauchung der internen Zeit.
Genau, weil wir hatten ja hier den, den Fall, dass der Raspberry Pi um Stunden zu spät war. Und dadurch, dass ich jetzt ihm eine neue Konfiguration unterjubel, ich hoffe, dass ich das jetzt so schnell hinkriege, und durch den Neustart des Dämons würde natürlich ein Zeitsprung entstehen. Also das ist natürlich in Kauf genommen. Das heißt, wenn ich jetzt das erste Mal auf den, Entschuldigung, ich habe es nicht richtig vorbereitet, ich habe jetzt doch nicht die Datei drin, also was er sagt, wenn man dann das erste Mal auf den Notebook synchronisiert, dann entsteht ein Zeitstep. Das heißt, die Uhrzeit wird erstmal gestellt. Weil man kann ja jetzt nicht ein paar Monate Zeit sich nehmen, um an die richtige Zeit ranzukommen, sondern durch den Neustart des NTB-Dämons wird die Zeit gesetzt. Das muss man in Kauf nehmen. Das ist so wie beim Buden. Da sagt man, jetzt ist es so spät und ab dem muss das System halt dann auch laufen. Und ab dann gilt aber das Gesagte, dass halt dann der Raspberry Pi mit dem dann immer kleineren Offset natürlich dem Notebook folgt, beziehungsweise dem rechnet, den Sie in Ihrem System zur Zeitreferenz bestimmt haben. Und dann hat man eigentlich im Netzwerk, wenn man das einheitlich so macht, wirklich auch im ein- oder zweistelligen Millisekundenbereich abweichender Zeit. Und das Ziel war ja, alle Rechner sollen sekundengenau synchronisiert sein. Und jetzt sage ich vielen Dank für die Geduld. War ja auch wieder Zeit, wertvolle Lebenszeit. Wir haben jetzt 61 Minuten uns zu dem Thema unterhalten. Und wenn jetzt jemand nächste Woche mal zu Hause selber mal drauf guckt oder auf Arbeit oder mich nochmal fragt später hat, vielen Dank. Yeah.